Wir kommen zu einem neuen Thema. Es geht jetzt um die Größe Gottes. Die Größe Gottes sehen wir in vierfacher Dimension oder in vierfacher, es gibt vier Seiten der Größe Gottes. Und zwar hatte der Hesekiel einmal eine Vision am Fluss Kebar. Und da hat er Gott gesehen. Das heißt, er hat das Abbild von der Herrlichkeit Gottes gesehen, einen Schatten fast, ja. Und dort wird in dieser Vision wird beschrieben, dass er ein Lebewesen gesehen hat, das war ganz eigenartig. Das war ganz schwer zu beschreiben und er bemüht sich, das zu beschreiben. Und er sagt, er nennt dann, dass dieses Lebewesen eigentlich vier Lebewesen waren und doch nur eines. Es ist ganz eigenartig, wenn man dieses Kapitel liest. Wir wollen es jetzt nicht lesen, Hesekiel Kapitel 1. Aber einen Vers daraus möchte ich lesen. Einen Vers. Dieses Lebewesen hatte vier Gestalten. Hesekiel 1, Vers 10. Die Gesichter, oder die, ja, die Gesichter dieses Lebewesens, die Gesichter waren so gestaltet. Vorne eines Menschengesicht, zur Rechten bei allen Vieren ein Löwengesicht, zur Linken, bei allen Vieren, ein Stiergesicht. Hinten aber hatten alle vier ein Adlergesicht. Jetzt haben wir vier Bilder vor uns. Das eine war das Bild eines Menschen. Das zweite das Bild eines Löwen. Das dritte das Bild eines Stiers. Das vierte das Bild eines Adlers. Und der Mensch ist ja das intelligenteste Wesen in der Schöpfung. Alle vier stellen etwas von der Schöpfung dar. Der Mensch, das intelligenteste Wesen, das stellt etwas von der Weisheit oder von der Intelligenz dar. Der Löwe, das war der König der wilden Tiere, wird es in der Bibel genannt. Der König der wilden Tiere, der Löwe, 2. Samuel 1, Vers 23, symbolisiert seine Kraft. Die Kraft. Der Stier der stellt da die Festigkeit. Ja. Der Stier, der ist kaum umzuschmeißen, umzuwerfen. Die Festigkeit, Standhaftigkeit. Der Adler, der König der Lüfte, stellt in der Bibel die Schnelligkeit dar. 2. Samuel 1, Vers 23 auch. Also Adler, wenn man all diese vier Tiere jetzt steigern ins Unendliche, dann haben wir den Menschen als Bild für das Allwissen Gottes. Die Intelligenz gesteigert ins Unendliche gibt Allwissenheit und Allweisheit. Wenn wir den Löwen steigern ins Unendliche, dann haben wir die Allkraft, die Allmacht. Wenn wir den Stier steigern, dann haben wir die Festigkeit, die ewige Unveränderlichkeit. Und wenn wir den Adler steigern, die Schnelligkeit gesteigert, gibt Allgegenwart. Schneller, 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 noch schneller. Und wenn wir das ins Unendliche steigern, dann haben wir die Allgegenwart. Damit haben wir die vier Dimensionen der Größe Gottes. Das gleiche Wesen erscheint in der Offenbarung, Kapitel 4, und die gleichen Bilder. Da kommt auch der Mensch vor, der Stier und der Löwe und der Adler. Offenbarung Kapitel 4. Bitte.
Was war die Nummer 3?
Nummer 3 war der Stier. Mensch, Löwe, Stier und Adler.
Und was bedeutet?
Festigkeit, Unveränderlichkeit. Unveränderlichkeit, Ewigkeit. Und das sind jetzt schon die vier Dimensionen der Größe Gottes. Hat nichts zu tun mit den vier Evangelien. Gar nichts. Ich weiß nicht, wer da auf die Idee kam. Das hat zu tun mit dem Wesen Gottes. Schauen wir uns die erste an. Als erste nehmen wir den Stier. Die Unveränderlichkeit. Die Unveränderlichkeit Gottes. Und die Ewigkeit Gottes. Da habe ich schon etwas bisschen schon drüber gesagt, als ich vom Leben Gottes sprach. Jetzt nochmals im Sinne der Unveränderlichkeit Gottes. Also, die Größe Gottes in seiner Unveränderlichkeit. Er bleibt sich gleich. Hiob 23, Vers 13. Er ist der Ewige, der sich immer gleich bleibt. Er verändert sich nie. Das ist ein großer Trost für uns, der keinem Wechsel unterworfen ist. Bei ihm gibt es keinen Schatten. Da, wo sich alles verändert, ja, da war der Schatten zuerst in die Richtung, dann ist er am Nachmittag in die Richtung. Das gibt es bei Gott nicht. Er ist der Vater der Lichter, bei dem es keine Veränderung gibt, noch eines Wechsels Schatten, noch einen Schatten infolge von Veränderung. Gibt es nicht bei Gott. Keine Veränderung. Ich, der Herr, verändere mich nicht. Jakobus 1, Vers 17 und Malachi 3, Vers 6. Jakobus 1, Vers 17, Malachi 3, Vers 6. Der wird nie älter. Wird nie älter. Wird auch nicht jünger. Er ist immer gleich frisch. Gott ist immer der Gleiche. Seine Liebe nimmt nie ab. Sie kann auch nicht zunehmen, denn es ist schon die höchste Stufe erreicht. Seine Heiligkeit, die verflacht nie. Sie wird nie weniger. Sie wird auch nicht mehr, denn es ist die höchste Stufe erreicht. Er muss nie schlafen gehen oder Mittagsschlaf machen. Der Hüter Israel schlummert nicht. Heißt, er schläft nicht in der Nacht, aber er macht auch kein Mittagsschläfchen. Er schlummert auch nicht. Er döst auch nicht dahin, wie mir manchmal. Der ist immer mit vollster Aufmerksamkeit auf mich gerichtet. Vollste Konzentration.
Wieso redet die Bibel dann manches Mal so, als ob was bereuen würde?
Als ob er was würde? Bereuen. Ah, die Reue Gottes. Ja, es steht ganz klar drin, denn Gott Israels gereut nichts. Er ist nicht ein Mensch, dass ihm etwas gereuen würde. Er ist nicht, in seinem Wesen reut ihm nie etwas. Er weiß schon von vornherein, was er tun wird. Und wenn er mal steht, es reut ihn etwas, es reut ihn, dass er den Saul zum König gemacht hat und so weiter, dann spricht er auf eine menschliche Weise zu uns. Wenn Gott eine Veränderung, ich lese was vor, wenn Gott eine Veränderung in seinem Handeln mit den Menschen vornimmt, beschreibt er dies als Bereuen. Gott passt in diesem Falle seine Sprache unseren menschlichen Eigenschaften an. Das heißt aber nicht, dass Gott einen veränderlichen Charakter habe und seine ursprünglichen Pläne ständig revidieren müsste. Wie war das beim Jona? Hat Gott seine Meinung geändert? Gott hat genau gewusst, die Israeliten werden nicht Buße tun, wenn er die Nineviten werden nicht Buße tun, wenn er den Jona nicht hinschickt. Das hat er genau gewusst. Er hat auch gewusst, dass sie Buße tun werden, wenn der Jona gehorsam ist und das Evangelium und die Botschaft dort verkündigt, die Gerichtsbotschaft. Was hat er gemacht? Er hat einfach die Gerichtsbotschaft ankündigen lassen, in 40 Tagen geht Ninive unter. Gott hat es gewusst, dass die Niniviten Buße tun werden. Aber er handelt mit den Menschen wie mit einem echten Gegenüber und dann sagt er eine Drohung und sagt, wenn ihr nicht Buße tut, sozusagen, das ist hier nicht, wird hier nicht gesagt, wird hier nicht erwähnt extra, aber es war gemeint. Ihr werdet in 40 Tagen mache ich Schluss mit euch. Und jetzt haben sie Buße getan. Und dann hat Gott gesagt, nein, ja, dann nicht. Das ist, Gott geht mit uns so um, er geht mit uns auf... Gott erniedrigt sich auf unsere Ebene und behandelt uns als echtes Gegenüber. Zum Beispiel, er wirbt um uns, dass wir uns bekehren. Er bringt uns Argumente und will uns zur Umkehr führen. Es ist nicht so, dass er da steht und sagt, ja, ich weiß, der wird sich sowieso nicht bekehren, da brauche ich gar nicht weiter meine Kraft vergeuden und der wird sich bekehren, jawohl, da muss ich da schon ein bisschen was tun. Nein. Gott bemüht sich auch um den, von dem er vorher weiß, dass er sich nicht bekehren wird. Judas ist das beste Beispiel von allem. Der Judas hat irgendwann in seinem Leben hat der Judas begonnen umzudenken. Judas war ein Jünger Jesu, wurde von Jesus berufen, hat dem Herrn Jesus geliebt, hat dem Herrn Jesus gedient, wurde auch ausgesandt vom Herrn Jesus, war eins der Schafe übrigens. Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Judas wird dann extra genannt. Er ist auch eins von den Schafen, die gesandt werden mitten unter die Wölfe. Und nachher, aber irgendwann im Laufe der Zeit, kam etwas in Judas hoch, dass er das Geld lieber hatte oder die eigene Ehre lieber hatte. Und dann sammelte sich Sünde an bei ihm. Und irgendwann wurde er zum Sohn des Verderbens. Durch sein verderbliches Handeln wurde er zum Sohn des Verderbens, nicht durch Vorherbestimmung. Wurde er zum Sohn des Verderbens. Und nachher, was macht Jesus? Jesus wirbt um diese Seele. Jesus will nicht, dass der Judas irgendwie verloren geht. Er will es nicht. Und er bietet ihm den Freundschaftsbissen an, am Abendmahl. Das letzte Mittel. Ich glaube, Jesus hat gelitten unter dieser Sache mit dem Judas. Das steht ja drinnen. Da steht ja, Jesus zitiert ja einen Psalm. Ich glaube, das ist Psalm 41 und noch ein zweiter Psalm. Den weiß ich nicht mehr. Dort, Jesus zitiert einen Psalm. Der mit mir das Brot isst, der tritt mich mit Füßen. Was muss das den Herrn geschmerzt haben? Du warst einer meiner Vertrauten. Johannes 13 ist das zitiert, diese Stelle. Und was tut dann der Herr Jesus? Er bietet ihm den Bissen der Freundschaft an. Er gibt ihm den ersten Bissen. Das ist der, den man dem reicht bei einem jüdischen Mahl, dem Freund, dem Vertrautesten, den reicht man den ersten Bissen. Und Jesus nimmt, taucht in die Schüssel ein und gibt ihm den Bissen. Sagt, du, der Judas, iss. Willst du meine Freundschaft haben? Willst du nicht umkehren? Mit anderen Worten gesprochen. Was macht Judas? Judas nimmt den Bissen aus der Hand des Schöpfers und verwirft den Schöpfer. Das, was der Schöpfer ihm gibt, das nimmt er. Aber den Schöpfer selber, das Herz des Schöpfers, verwirft er. Jesus hat bis zum letzten Augenblick gehofft und geworben und gerungen um den Judas. Ja, hat Jesus es nicht gewusst? Doch, Jesus hat es gewusst. Gott hat es auch schon vorher gewusst, deshalb hat es Gott aufgeschrieben. Was Gott vorher weiß, kann er auch aufschreiben. Er hat es vorher gewusst und hat trotzdem gerungen um den Judas. Genauso tut Gott mit uns. Er begibt sich auf unsere Ebene und er behandelt uns als echtes Gegenüber. Das ist ganz wichtig. Deshalb will er, dass wir beten. Der Herr möchte erbetend sein. Wir könnten ja sagen, ja Gott, du weißt ja sowieso, was ich brauche und du kennst auch mein Herz, ich brauche dir gar nichts sagen, du kennst mich sowieso durch und durch. Nein, er will, dass wir ihm unsere Liebe ausdrücken und er will, dass wir ihm antworten, er will, dass wir ihm unsere Wünsche sagen, er will, dass wir ihm auch etwas so erzählen, was uns beschäftigt, obwohl er weiß, was uns beschäftigt, aber er will, dass wir ihm einfach mit ihm plaudern. Das hat er gern. Das tun wir oft zu selten. Ja. Das tun wir zu wenig. Ich merke das bei mir. Ich bete meistens, Herr, du weißt, und da kommt schon die erste Bitte. Oder es kommt ein Dank und dann kommt die Bitte. Aber der Herr will einfach, dass ich ihm erzähle, was mich beschäftigt. Dass ich sage, Herr, weißt du, was mich jetzt beschäftigt? Und dann erzähle ich ihm. Oder Herr, ich freue mich jetzt so, ich sehe gerade, ich gehe durch den Wald und ich sage, ich sehe, Herr, ich sehe diese schöne Schöpfung, die du gemacht hast. Und dann erzähle ich dem Herrn etwas über seine Schöpfung. Ja, weiß er das? Natürlich weiß er das, aber der möchte das gerne haben. Wenn ich mit meiner Frau spreche und ich sage ihr, wie gut sie das Essen gemacht hat, und das weiß sie selber, dass das Essen gut war, aber doch möchte sie das gerne haben, dass ich mit ihr darüber rede oder mit ihr über andere Dinge. Die Reue Gottes ist eine menschliche Redeweise. Er begibt sich auf unsere Ebene herunter. Weil Gott ewig ist unwandelbar, deshalb ist auch unser Tun, das wir mit ihm tun, von ewigem Wert, unwandelbar. Wenn der Herr Jesus was durch uns getan hat in unserem Leben, dann ist das etwas, was er gemacht hat, das ewig bleiben wird. Stell dir vor, alles, was Jesus durch dich tut, auf dieser Erde, wird ewig bleiben. Ich, Jahwe, verändere mich nicht. Ja, das war zu seiner Unveränderlichkeit, zu seiner Ewigkeit, Unwandelbarkeit. Dann haben wir hier als nächsten Punkt die zweite Seite der Größe Gottes. Das ist seine Allwissenheit. Gott ist allwissend. Darüber möchte ich morgen in der Predigt noch einiges sagen, über Psalm 139. Aber vielleicht ein paar Dinge jetzt. Gottes Einsicht und Gottes Wissen ist unermesslich, unbegrenzt. Der Herr, sein Name heißt El-Roi, der Herr sieht, Gott sieht mich. Gott schaut nach mir und Gott sieht mich. Das ist positiv und negativ. Also Gott schaut nach mir, positiv, er versorgt mich, aber er sieht mich auch, falls ich mal was vorhätte, was nicht gut wäre. Seine Einsicht, sein Wissen ist unermesslich, unbegrenzt. Hiob 34, Vers 21. Seine Augen sind auf die Wege des Menschen gerichtet und all seine Schritte sieht er. Das ist gut, wenn man auch das Kind, den Kindern das, was so, das mitteilt und sagt, weißt du, jeden Schritt, den du machst, sieht Gott. Jeden Schritt. Das ist nicht eine Drohung, das ist einfach eine Tatsache. Das ist gut. Nur Gott kennt sich selber. Nur Gott kennt sich selber. Das steht in 1. Korinther 2, Vers 11. Wer unter den Menschen weiß die Dinge, die den Menschen betreffen, wenn nicht der Geist des Menschen, der in ihm ist, so weiß auch niemand die Dinge Gottes, wenn nicht der Geist Gottes. Also niemand weiß, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes, der in ihm ist. Nur Gott kennt das Herz des Menschen. Nur Gott kennt unser Herz zutiefst. Wenn du glaubst, du kennst dich selber, weit gefehlt. Weit gefehlt, nur der Herr kennt uns. Der kennt uns wirklich. Der kennt sich mit uns aus. 1. Könige 8, Vers 39. Denn du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. Nur Gott kennt das Herz der Menschen. Gott irrt nie, er übersieht nie etwas. Er ist nie überrascht. Er erlebt nie Überraschungen. Gottes Wissen ist so groß, dass er sogar die Sterne zählt, kann sogar die Sterne zählen, die er geschaffen hat, und kann jeden Einzelnen mit Namen benennen. Das haben wir ja, die Wissenschaftler, versucht. Ein paar Sterne haben sie halt gefunden und haben sie halt angefangen, mit bestimmten Namen zu geben. Aber die haben natürlich, da gingen ihnen bald einmal die Namen aus, dann mussten sie halt dann Buchstaben und Nummern verwenden. So, das ist dann der Stern so und so viel mit der Nummer so und so. Und dann gehen ihnen die Nummern auch aus irgendwann einmal, weil es gibt so viele Sterne. Darf ich euch das sagen, wie viele Sterne es gibt? Wer kann sie zählen? Sagt, ich muss den Bibelvers zuerst lesen. Psalm 147, Vers 4 bis 5. Psalm 147, Vers 4 bis 5. Er zählt die Zahl der Sterne und nennt sie alle mit Namen. Groß ist unser Herr und reich an Macht. Seine Intelligenz ist unermesslich. Man kann seinen Verstand, sein Denken, seine Intelligenz nicht messen. Die Wissenschaftler sagen uns, dass es vielleicht 100 Quintrillionen Sterne gibt. Wisst ihr, wie viele das sind? Das sind ein Zehner, also ein, ja, 10 hoch 32. Ein Zehner mit 32 Nullen. Das sagt uns wieder nichts. Jetzt versuche ich zuerst zu erklären, was das ist. Fangen wir mal die Sterne an zu zählen. Ja, sagen wir zählen sehr schnell. Und wir zählen in 3er Schritten, da geht es noch schneller. Wir nehmen immer 3 Sterne zusammen und zählen 3. 3, 6, 9, 12, 15. Wir zählen sehr schnell. Ja. Dann wir würden in einer Hundertstel Sekunde zählen, immer in 3er Schritten. Das heißt, in einer Sekunde 300 Sterne. 3000 Sterne in 10 Sekunden. 18.000 Sterne in einer Minute, ca. 1 Million Sterne in einer Stunde, 25 Millionen Sterne in einem Tag, 10 Milliarden Sterne in einem Jahr, 1 Billion Sterne in einem langen Leben. Wenn wir Tag und Nacht zählen und nichts essen dazwischen, nur zählen, 100 Jahre lang, dann haben wir 1 Billion Sterne. Wunderbar. Und nachher, aber wir sind noch nicht fertig, wir sind jetzt erst bei 1 Million. Und jetzt sagen wir, naja, wir brauchen mehrere Leben. Wir zählen einfach so, dass wir ein Leben nehmen von einem Menschen, das messen wir jetzt ab in Form von Länge. Ja, nehmen wir, sagen wir, ein Leben von einem Menschen, der sehr alt wird, das ist 100 Jahre, und wir tun das jetzt abmessen und auf einer Schnur so aneinander rein. Dann nehmen wir also das erste Leben und sagen wir, damit wir machen es klein, sagen wir also ein 100-Jahr-Leben, das ist, wir nehmen einen Zentimetermaßstab und sagen, ein Hundertstel Millimeter ein Leben. Ja, ein Hundertstel Millimeter ein Leben. Also 100 Leben von jeweils 100 Leuten, dann haben wir 1 Millimeter. Und jetzt kommt der nächste Millimeter und der nächste Millimeter. Und jetzt reihen wir die aneinander, dann bekommen wir eine Schnur, mit der wir 25 Millionen Mal rund um die Erde gehen können. Und das sind aber nur die Leben von jeweils ein Hundertstel Millimeter ist ein Leben von einem 100-Jahre-Menschen. Versteht ihr? So lange bräuchte man, um die Sterne zu zählen.
Dann fangen wir mal heute an.
Und unser Gott, der zählt sie mit Leichtigkeit. Kein Problem für ihn. Und er gibt jedem seinen Stern und seinen Namen. Das ist der Umfang seines Wissens. Seinem Wissen kann nichts hinzugefügt werden. Gott kann nichts hinzutun zu seinem Wissen. Wisst ihr, warum nicht? Bitte? Weil er schon alles weiß. Es gibt nicht mehr zu wissen. Man muss sich das mal vorstellen. Ja, gibt es nicht irgendwas noch, was du nicht weißt? Nein, ich finde nichts mehr. Es ist alles erreicht. Und ja, weißt du, in dir selber, gibt es da nicht in dir selber etwas, was du nicht weißt? Nein, ich weiß auch alles, was in mir selber ist. Und er kann nichts vergessen. Er irrt nie. Er weiß vom Anfang an das Ende. Und er erlebt keine Überraschungen. Er kennt jede Einzelheit aller Dinge, die irgendwo im All irgendwann existiert haben, jetzt existieren oder erst existieren werden. Er hat alles durchschaut. Er entdeckt nie etwas Neues. Ja, kenne ich schon. Nächstes. Ja, kenne ich auch schon. Er sucht, durchsucht die Erde. Er weiß schon alles.
Weiß er auch die Zukunft von uns? Schon im Voraus?
Ja, er weiß von Anfang an das Ende. Von Anfang an weiß er, was am Ende sein wird. Auch mit mir. Ich weiß es nicht, aber er weiß es. Das ist ein wunderbarer Trost. Er weiß mein Ende. Er weiß auch mein Ende in ein paar Millionen Jahren. Auch das weiß er schon. Und dann gehen wir noch ein paar Millionen Jahre in die Zukunft. Auch das weiß er schon. Merkt ihr die Grenze unseres Denkens? Jetzt hat unser Denken, jetzt haben wir Schwierigkeiten. Jetzt können wir nicht mehr denken. Wir können rechnen mit Unendlichkeit. Die Mathematik rechnet mit Unendlichkeit. Die hat sogar ein Zeichen für Unendlichkeit. Minus unendlich und plus unendlich. Ja, minus ein liegender Achter und plus ein liegender Achter. Rechnen können wir, aber vorstellen können wir es nicht mehr. Denken können wir es nicht mehr. Aber Gott ist nicht nur allwissend, Gott ist auch allweise. Das heißt, der Umfang seines Wissens ist die Allwissenheit. Die Art und Weise seines Wissens, wie er sein Wissen anwendet, so, das ist Weisheit. Es ist nicht nur so, dass Gott alles weiß, es ist auch so, dass Gott weiß, wie er mit seinem Wissen umgeht. Wir können das oft nicht. Wir wissen etwas und dann gehen wir falsch um mit dem, was wir wissen. Oder wir wissen etwas nicht und wir wissen nicht den Weg, wie wir von hier nach hier kommen. Wir wissen, ich bin hier und ich sollte hier hin. Und ich weiß den Weg, den besten Weg, wie ich dorthin komme, weiß ich nicht. Das ist nicht weise. Ich bin nicht weise. Keiner der Menschen ist weise. Nur Gott ist weise. Der allein weise Gott. Gibt es ein paar Stellen, die das sagen. Wollt ihr die wissen? Eine Stelle. Römer 16, Vers 27. Gott ist allein weise. Er selber hat wirkliche Weisheit. Und wir brauchen Hilfe. Herr, wie soll ich morgen entscheiden? Wie soll ich entscheiden? Bitte gib mir Weisheit. Und dann komme ich zu Gott und sage, Herr, ich bin dumm. Bitte, gib mir doch Weisheit, wie ich mein Kind erziehen soll. Gib mir Weisheit, wie ich in dieser Situation umgehen soll. Und dann sagt Gott nicht, ach du dummer Thomas, wann wirst du es endlich kapieren? Es steht in der Bibel, er macht keine Vorwürfe. Sagt, ja, okay, komm her, ich zeig's dir nochmal. Jakobus 1, Vers 5. Wem Weisheit mangelt, das ist jeder Mensch, wem Weisheit mangelt, der bitte sie, erbitte sie von Gott, der da reichlich gibt, jedem, ohne Vorwürfe zu machen. Also Weisheit ist die Fähigkeit, ein bestimmtes Ziel auf besten Wege und mit besten Mitteln zu erreichen. Das ist Weisheit. Weisheit ist, wie komme ich von hier dorthin auf besten Wege und mit den besten Mitteln? Wie komme ich heute Nachmittag von hier zum Bernd seinem Haus auf besten Wege mit besten Mitteln? Das ist Weisheit. Das ist ein sehr einfaches Beispiel, aber es ist auch Weisheit.
Weißt du, wie ich erschreckt, Thomas, wenn ich jetzt die Heilsgeschichte angucke?
Ja.
Das ist so viel Düsteres drin.
Ja.
Von Seiten der Menschen. Auch von Seiten Gottes war das der beste Weg.
Ja, gut, er hat natürlich den freien Willen des Menschen nicht vergewaltigt. Ja. Musst du auch sagen.
Es gab keine bessere Lösung bis zu diesem Tag heute.
Ja, eingerechnet den freien Willen des Menschen.
Ja, ja. Weil der Mensch so ist, wie er
ja.
ist.
Ja. Das ist gewaltig. Gott weiß, dass der Mensch verdorben ist. Gott weiß, dass der Mensch sich entscheiden sollte für Jesus Christus. Und er wirbt um den Menschen. Er weiß genau, wie man werben soll, um das bestmöglichste Ergebnis zu erzielen. Bei manchen Menschen kommt er nicht zu seinem Ziel. Das ist ganz klar. Aber das ist deshalb, weil er verzichtet auf Vergewaltigung. Gott könnte uns vergewaltigen, unseren Willen und unser Denken. Er könnte uns einfach vergewaltigen, aber er tut es nicht. Ich sage ein Beispiel, bei Pharao kam er nicht zum Ziel. Pharao sollte das Volk Israel ziehen lassen und sollte Buße tun. Das war der eigentliche Wille Gottes für Pharao. Denn Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird, auch der Pharao. Gott wollte, dass Pharao gerettet wird. Es ist keine Frage, dass er wollte, dass Pharao gerettet wird. Pharao wollte nicht, hat sich verhärtet 5-mal. Und dann hat Gott gesagt, okay, dann mache ich ein anderes Ziel draus. Dann wirst du dienen, um meine Macht zu zeigen. Dann werde ich an dir meine Macht zeigen, was ich für Macht habe. Und dann zeigt er seine Macht in den nächsten 5 Plagen, die dann kamen. Hat Gott seine Macht gezeigt. Gott kommt nicht immer zum Ziel mit dem Menschen, aber das tut er deshalb, weil er den Menschen so hoch achtet, dass er ihm eine freie Entscheidung lässt. Denn Gott weiß genau, ohne freie Entscheidung keine Liebe. Gott weiß, dass man die Liebe nicht mit Knopfdruck herstellen kann. Deshalb vergewaltigt er den Menschen nicht zur Liebe. Es geht nicht. Aber wenn er den Menschen nicht zur Liebe vergewaltigt, dann muss der Mensch die Freiheit haben, sich gegen Gott zu entscheiden, entscheiden zu dürfen. Wenn der Mensch sich nicht gegen Gott entscheiden darf, dann gibt es keine Liebe. Das geht nicht. Und Gott weiß genau, was er getan hat. Und Gott hat es geschmerzt, wie er gesehen hat, dass der Großteil der Geschöpfe sich abgewandt hat von ihm.